Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Wolfgang Plöger, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Sie erforschen, Herr Plöger, so nennen Sie es ja, gesellschaftliche Milieus. Also das heißt, Sie untersuchen die unterschiedlichen Lebensstile der Deutschen, ihre Konsumgewohnheiten. Sie untersuchen, wie die Menschen wohnen, was sie für einen Geschmack haben, wen sie wählen und was das alles auch mit ihrem Geldbeutel zu tun hat. Das spielt ja, denke ich, auch eine Rolle. Und dann kann man wahrscheinlich sagen, verkaufen Sie Ihre Erkenntnisse weiter an Firmen, die dies wieder zu Marketing, also zu Werbezwecken verwenden. Jetzt könnte ich Sie also einerseits ganz seriös als Gesellschaftsforscher vorstellen, andererseits wahrscheinlich aber auch irgendwie als Marktforscher.
Ja, wir sind
beides. Was wäre Ihnen denn lieber?
Wir sind beides. Also Sinus ist gleichermaßen ein Institut, was Marktforschung durchführt.
Am Sinus-Institut arbeiten Sie, ne?
Genau, ja, genau. Richtig. Ja. Eben für öffentliche Unternehmen aus der Automobilindustrie, aus dem Finanzbereich, aus verschiedenen Branchen halt dann auch. Aber gleichermaßen haben wir viel öffentliche Auftraggeber. Insofern sind wir ein Sozialforscher halt auch. Weil dann die Fragen ein Stück weit anders sind, die Implikationen anders sind, die wir dann rausarbeiten aus den Studien. Das, was das Gemeinsame ist, dass man letzten Endes sich halt den Menschen anschaut und versucht, ihn zu verstehen. Und dann in den verschiedenen Kontexten, um die es dann geht, dann im Grunde einbindet.
Ja, ich war zum Beispiel vor kurzem in Frankfurt an der Universität, habe da mit einer Sozialwissenschaftlerin gesprochen, die benutzte auch diese Milieuforschungen von Ihnen, die heißen ja dann auch Sinusmilieus, weil sie von Ihrem Institut entwickelt worden sind, erforscht worden sind. Ja. Die benutzte die, um rauszukriegen, wie eigentlich das Konsumverhalten und das ökologische Bewusstsein in der Bevölkerung verteilt ist. Oder Sie haben, glaube ich, auch, oder Ihr Institut hat 2011 jetzt gerade für das Umweltministerium eine Analyse zum Umweltbewusstsein der Deutschen gemacht. Also das heißt, Sie arbeiten eigentlich für alle, sowohl fürs Marketing als auch für Organisationen, Universitäten, Forschungsinstitute und so weiter.
Ja, oder zum Teil nutzen natürlich die Forschungsinstitute, Universitäten einfach unseren Ansatz und kooperieren mit uns und arbeiten dann in ihren eigenen Projekten eben dann ein Stück weiter halt.
Sie sind an diesem Sinus-Institut, Herr Plöger, so steht es auf der Website, Direktor Research und Consulting. Ja. Im Grunde genommen muss ich Ihnen sagen, ich verstehe gar nicht, was das ist.
Okay.
Können Sie das mal erklären?
Im Grunde leite ich im Sinus-Institut die Marketingforschung. Das heißt, primär kommen meine Auftraggeber aus dem unternehmerischen Bereich, verschiedenste Branchen. Und da verantworte ich im Grunde halt die Forschung, das heißt die Gewinnung der Informationen zu einzelnen Zielgruppen, zu den entsprechenden Milieus, als auch dann die Beratung. Das heißt, was fange ich mit den Ergebnissen eigentlich an? Denn in aller Regel können die Kunden nicht genau sagen, was konkret sie wollen, sondern äußern im Grunde Bedürfnisse, was sie gerne erfüllt haben möchten. Und das muss man wieder umsetzen in Produktsprache, in Kommunikationssprache, in verschiedenste andere Themen hinein. Und das ist im Grunde, was Sie da unter dem Consulting, dem Beratungsansatz dann subsumieren können.
Vielleicht, Herr Plöger, damit sich die Hörerinnen und Hörer hier auf HR2 ein bisschen mit Ihrer Arbeit und auch mit Ihrer Person vertraut machen können, machen wir doch mal eine kleine Befragung von Ihnen, so wie ich mir das ungefähr vorstelle, wie das laufen würde, wie man so ein Milieu erforschen kann, und zu Ihrem Lifestyle. Und dann raten wir vielleicht, wir haben ja hier die Sinus-Milieus vor uns liegen, können die Hörer nicht sehen, welche Milieus Sie zuhören.
Okay?
Also erstmal Familienstand.
Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, einen Hund, eine Katze.
Bildungsabschlüsse.
Ich habe studiert in Heidelberg, studiert Psychologie und Kriminologie.
Beruf brauchen wir jetzt nicht zu sagen, Sie sind Direktor, das erklärt wahrscheinlich auch, das Gehalt dürfte nicht so ganz prekär sein,
sondern
wahrscheinlich eher da, wo der Durchschnitt nicht mehr so richtig ranreicht. Also reden wir nicht weiter drüber, aber dann hätten wir ja die Frage, also Sie haben schon gesagt, Sie haben Familie, zwei Kinder, Hund, Katze. Die sich vertragen vielleicht?
Sehr gut vertragen.
Okay, Wohnform.
Wohnform, ich habe ein Haus, in dem ich meiner Familie wohne, in einer kleineren Stadt am Rande von Heidelberg.
Und wie sind Sie denn so eingerichtet? Also rustikal, gemütlich, edel, Designermöbel, trendig?
Eine Mischung. Das ist eine Mischung aus ein paar Designermöbeln, dann etwas versetzt mit ja, ein Kronleuchter und dann eben eine etwas helle, sehr bauhausorientierte Sitzgruppe dabei. Ein rustikaler Holztisch, dazu etwas feinere Stühle. Also ich mag dann schon so eine gewisse Reibung, also nicht einen Stil, den ich dann durchziehe durch eine Wohnung, sondern versuche, unterschiedliche Stile ein bisschen zu kombinieren.
Wie wichtig sind Automarken für Sie?
Sind auch wichtig. Es gibt bestimmte Marken, wo ich sage, das bin nicht ich unbedingt. Ich habe viele Jahre lang auch durch meine Arbeit her viel Volvo gefahren, Volvo Kombi.
Das war eine Marke. Eine ganze Palette von Automarken aufsagen.
Ja. Ich meine, aber das war letzten Endes eine Marke, die es mir gepasst hat, die einfach funktioniert hat.
Hobbys?
Ja, ich höre extrem gerne Musik. Das ist für mich Entspannung pur, sozusagen von dem Zeitdruck der Arbeit weg und dann einfach ein bisschen Escape in eine andere Welt hinein. Ich lese gerne, ich mache gerne Sport. Was ein Sport ist, mit dem Mountainbike durch die Wälder fahren, joggen, ein bisschen ins Fitnessstudio gehen.
Ja, dann habe ich ja jetzt hier so eine Tabelle mit diesen Sinusmilieus vor mir liegen. Was würden wir denn jetzt sagen? Also diese Sinusmilieus, die gehen ja erstmal von unten nach oben, also von der Unterschicht in die obere Mittelschicht, Oberschicht, ich denke, da können wir sie relativ hoch ansiedeln.
Weil es geht ja nicht um Einkommen. Das heißt, die soziale Lage oder die Schicht, in der ich bin, wird ja auch über Bildung definiert.
Gut, aber dann haben wir jetzt auch noch bei Ihren Milieus ja so eine Links-Rechts-Orientierung. Mhm. Aber nicht politisch ist das gemeint, sondern links ist jetzt eigentlich hier bei Ihnen sogar das traditionelle Milieu. Das konservative Milieu fällt mir gerade auf. Und rechts ist dann eigentlich eher das innovative Milieu.
Ja, richtig.
Also dann, wo würden Sie sich denn ansiedeln? Also wir hätten hier jetzt auf der oberen Linie das konservativ etablierte Milieu, das liberal-intellektuelle, die Performer. Wo würden Sie sich denn einordnen?
Also ich würde mich schon eher einordnen im Milieu der liberal-intellektuellen.
Da wollen alle gerne sein, vermute ich heutzutage, oder?
Es ist ja nicht so, dass wir die Menschen fragen, wo möchten sie gerne sein, sondern wir, wie Sie es ja auch gemacht haben, wir versuchen so ein Stück weit, dass die Menschen uns ihr Leben erläutern, erklären. Dann ziehen wir unsere Schlussfolgerung raus und sagen, das ist eine Wertekonstellation, die passt eher in dieses Segment oder in jenes Segment halt auch rein.
Also liberal-intellektuelles Milieu macht 7% der deutschen Bevölkerung aus, sehe ich hier gerade. Sprechen wir aber später noch vielleicht genauer drüber, was das ist. Nur wollen wir ja jetzt erstmal die Marktforschung, Herr Blöger, gar nicht vergessen. Für welche Produkte ist denn das liberal-intellektuelle Milieu, sind Sie denn empfänglich? Ist das eine gute Käufergruppe?
Das ist eine interessante Käufergruppe. Erstmal, weil sie natürlich entsprechende Konsumspielräume haben. Ja, das auf jeden Fall. Sie sind auch sehr qualitätsbewusst, sehr markenbewusst, wobei es dann darum geht, dass man nicht dem letzten Trend hinterherläuft, sondern schon auch ein Stück weit nach Substanz sucht in der Marke. Also die Produkte müssen schon letzten Endes das halten, was sie versprechen. Und man wählt da auch manchmal auch gegen die Marke, die so in erster Linie steht, sondern sucht dann eher etwas, was so die Authentizität und Substanz verspricht. Wichtiger Punkt ist natürlich halt auch das Thema der Modewort Nachhaltigkeit, also dass man sich Gedanken macht darüber bei dem Kauf von Produkten halt dann auch, wie fügt sich denn das letzten Endes in die Idee rein, dass die Produktion vernünftig ist, dass die Marke letzten Endes sich dann auch adäquat verhält in verschiedensten Bereichen halt auch. Das spielt auch in dem Milieu noch eine gewisse Rolle.
Fangen wir jetzt nochmal an, allgemeiner zu reden, Herr Blöger. Also wir sprechen über Sinusmilieus, also gesellschaftliche Gruppen, die prägend sind für die bundesrepublikanische Wirklichkeit heute. Früher erschien das ja alles relativ klar und übersichtlich. Also da gab es dann den SPD-Wähler, den CDU-Wähler, die konnte man auch irgendwie zuordnen, wer das war, welche gesellschaftlichen Gruppen es waren. Es gab die da oben und die da unten. Ja, auch noch eine bürgerliche Mitte. Aber das ist heute nicht mehr unser Gesellschaftsmodell. So kann man Gesellschaft nicht mehr beschreiben, oder?
Nein, Was hat sich verändert? Wenn Sie jetzt auf die Parteien zu sprechen kommen, so hat die SPD schon relativ früh eigentlich oder in den letzten Jahren deutlich ihre Wurzeln verloren und ist nicht mehr so klar einem bestimmten Milieu zuzuordnen. Es war in den 50er, 60er, 70ern viel deutlicher durch die Arbeiterklasse halt dann auch, das Arbeitermilieu, wo die Wurzeln der SPD sind. Es gab dann die etwas intellektuelleren, die durch Willy Brandt letzten Endes interessant wurden. Da haben die Grünen natürlich jetzt im Grunde der SPD in dem intellektuelleren, gehobenen, progressiven Segment deutlich den Rang abgelaufen. Und so, dass da die SPD in der Struktur ihrer Wähler sehr verschwommen ist. Bei der CDU
gilt es ähnlich, denke ich, oder?
Es fing später an. Sie war natürlich sehr klar im konservativen, etablierten, traditionellen Segment. Das ist Heritage. Das war absolut wie in Beton gegossen sozusagen. Man wählt einfach CDU. Auch das löst sich jetzt auf. Seit 5, 6 Jahren ungefähr sind auch dort ein bisschen die Grenzen aufgegangen. Sie haben es ja mit Sicherheit registriert, Baden-Württemberg, die Wahlen. Sie sind mit Sicherheit ja auch dann, wo sie von ihrem klassischen Wählerpotenzial verlassen wurden. Die ganze Programmdiskussion, die wir haben, wo neue Positionen übernommen werden, die nicht klassisch CDU sind. Alles das führt dazu bei, dass natürlich da auch hier wiederum die CDU sich verbreitern will, in neue Segmente, in die urbanen Milieus und Zielgruppen rein möchte, aber verliert natürlich dadurch ein Stück weit so ihre Herkunft, ihre Herkunftsmilieus.
Aber die Gesellschaft, also jetzt reden Sie ja erstmal nur über Parteienbesetzungen heute, aber Gesellschaft ist ja irgendwie auch noch mehr. Also sie hat sich insgesamt, glaube ich, auch mehr individualisiert. Also dieses Rechts-Links-Milieu löst sich auf. Oben, unten kann man vielleicht auch nicht mehr so ohne weiteres beschreiben. Es gibt natürlich auch noch die ökologische Fraktion, die es zumindest vor 30, 40 Jahren ja so nicht gab. Welche Parameter spielen da noch rein? Also, dass Gesellschaft heute nicht mehr so zu beschreiben ist, wie sie vor 30 oder 40 Jahren zu beschreiben
war. Ich denke, wir haben jetzt seit mindestens 20, 25 Jahren den Megatrend der Individualisierung. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass wir ja auch feststellen, dass es ja keine vorgegebenen Lebensläufe gibt. Das heißt, jeder ist nach dem Abschluss seiner Ausbildung auf sich gestellt und muss überlegen, was will ich aus meinem Leben machen? Ja, so. Dadurch habe ich ganz viele Wahlmöglichkeiten, die für viele bereichernd sind, spannend sind. Für andere ist es eine Überforderung, weil die hätten lieber die klaren Bahnen, die vorgegebenen Entwicklungsstufen halt dann auch. Aber diese Freiräume, die ich bekomme, die werden eben genutzt, letzten Endes halt, sich stärker im Grunde halt abzugrenzen von Menschen drumherum. Wir sehen das darüber hinaus halt auch, dass unsere Modelle, die wir Ende der 70er Jahre gehabt haben, mit weniger Milieus ausgekommen ist.
Ja.
Wir hatten 8 Milieus, 7 Milieus, sind wir bei 10. Ja, also da sehen wir halt auch, dass es einfach mal klarere, auch auf der Gruppenebene, eine größere Vielfalt gibt.
Also 10 Milieus, Sie sagten es ja gerade schon, also von oben nach unten und von links nach rechts, was aber hier heißt von konservativ bis innovativ.
Genau.
Welche Milieus das genauer sind, sprechen wir vielleicht nach der ersten Musik drüber. Und die erste Musik kommt von Massive Attack und heißt Paradise Circus. Sie sagten, mit der Musik haben Sie überhaupt erst angefangen, wieder Musik zu hören?
Ja, im Grunde schon. Ich hatte als Jugendlicher, wie viele halt, viel Musik gehört. Das war natürlich
auch. Irgendwann wird das weniger.
So, dann irgendwann wird es weniger halt, wenn die Familie beginnt, wenn der Job Stress macht. Und dann war ich einfach vollkommen von dem Musik hören, Kopfhörer auf und 3 Stunden Musik einfach weg, keine Zeit.
Vielleicht besetzt man Musik auch nicht mehr so emotional, oder? Habe ich manchmal
das kann sein, auch das kann sein. Auch jedenfalls, Massive Attack war einfach eine der Gruppen, die so ein Stück weit dazu beigetragen hat, wieder mich stärker auch mit der Musik auseinanderzusetzen.
Jetzt kommen wir mal konkret zu den Sinusmilieus, Herr Blöger, den Milieus, den gesellschaftlichen Gruppen, aus denen sich Deutschland aktuell zusammensetzt und die Sie mit dem Sinus-Institut in Heidelberg erforschen.
Ja.
Da gibt es dann, wir haben eben schon drüber gesprochen, so eine Grafik, die so ein bisschen an eine Wolke erinnert. Und da unterscheiden Sie eben einmal von unten nach oben die verschiedenen Schichten, Unterschicht bis Oberschicht.
Ja.
Von links nach rechts unterscheiden Sie traditionelles, aufgeschlossenes bis innovatives, trendsetzendes Milieu. Bleiben wir doch erstmal bei den sozialen Schichten, also denen von unten nach oben. Was entscheidet darüber, zu welcher Schicht ich gehöre? Also ist es mein Geldbeutel, ist es die Bildung, ist es die Kultur, ist es alles zusammen?
Da ist schon eine Mischung. Also auf jeden Fall mal das Geld, das Einkommen, was ich habe. Aber auch die Bildung, über die ich dann auch verfüge, die ich dann habe. Das definiert das auch noch in Kombination mit dem Beruf oder wir sagen auch gerne mal dem beruflichen Prestige, eigentlich dann meine soziale Schichtung, in der ich dann bin.
Also eins bedingt in gewisser Hinsicht aber auch das andere.
Es gibt eine Korrelation zwischen beiden, die eine gehobene Bildung haben, in aller Regel auch das höhere Einkommen, das schon, aber es gibt auch durchaus diejenigen, die es durch fleißige Arbeit geschafft haben, zu Geld zu kommen. Auch die sind dann in den gehobenen Schichten. Genauso gibt es einfach mal gerade auch Jüngere, die einfach hochgebildet sind, aber eben noch nicht in der Lage sind, entsprechendes Geld zu verdienen. Aber die gehören auch schon dann sozusagen in ein gehobenes Milieu hinein.
So ziemlich in der Mitte ihrer Milieuwolke ist ja, wie sollte es anders sein, die bürgerliche Mitte. Das
richtig.
Ist ja eigentlich auch klar. Was charakterisiert die? Also bürgerliche Mitte, das ist jetzt nicht der ganze Mittelstand, diese ganze Mittelschicht, da gibt es auch noch andere Milieus drin.
Ja.
Sind 14%, also eine relativ große Gruppe im Vergleich zu den anderen auch. Was charakterisiert das? Ist das so Erwin Mustermann?
So ein bisschen schon. Die große Herausforderung in der der bürgerlichen Mitte ist für Unternehmen oder auch für Werbetreibende, wie charakterisiere ich das, was so ein bisschen im Durchschnitt ist? Es ist immer einfach, die Ränder zu beschreiben, die Unterschiede, aber ich bin ja in der bürgerlichen Mitte eher in einer Gruppe, die vergleichsweise unauffällig lebt, für die es wichtig ist, in Stabilität zu leben, in einem geordneten, stabilen Rahmen, mit Familie, einem Beruf, der mir Sicherheit verleiht, in dem ich integriert bin, in meine Nachbarschaft. Und insofern ein relativ, würde ich mal sagen, wenig spektakuläres Leben führt. Aber dennoch ist gerade dieses Milieu ein unglaublich wichtiges Gesellschaft, weil das stellt eigentlich immer das Rückgrat dar, die Stabilität einer Gesellschaft, auf deren Basis sich dann eigentlich erst sozusagen dann so die bunten Milieublüten an den Rändern entfalten können.
Ja, ich meine, die bürgerliche Mitte ist ja, oder die Mitte überhaupt, ist ja eigentlich auch das umkämpfte Milieu fast aller politischer Parteien. Also sie wollen sich doch alle letztlich auch irgendwie in der Mitte verorten.
Richtig, wobei da muss man, wenn die Politik über Mitte redet, muss man noch andere Gruppen hinzuzählen, wie zum Beispiel sozialökologischen in der gehobenen Mitte oder wir haben das Milieu der adaptiv-pragmatischen, das sind die jungen Familien, während die bürgerliche Mitte eigentlich jetzt von der Altersstruktur beginnt, so bei 40 plus auch. So die zusammengefasst ist schon ein großes Segment und einfach vom Volumen her Auf jeden Fall entscheidend.
Jetzt ist ja in den letzten Jahren auch wiederum relativ viel über die Mitte diskutiert worden. Und es wurde ja eigentlich immer gesagt, dass sie auch schrumpft und kleiner wird. Also ein kleinerer Prozentsatz steigt nach oben, aber ein größerer Prozentsatz prekarisiert sich auch. Können Sie das feststellen anhand Ihrer Studien?
Das, was wir auf jeden Fall mal feststellen, dass natürlich die ganzen Verwerfungen, die es gegeben hat, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, die ganzen Restrukturierung von Unternehmen, Arbeitsplatzverlust und so weiter, dass die in der Mitte der Gesellschaft ein extremst hohes Besorgnispotenzial ausgelöst haben. Das heißt, die Ängste abzusteigen sind gerade in der Mitte besonders ausgeprägt. Das führt dazu, dass viele sich bewusst abgrenzen gegenüber moderner Unterschicht, versuchen zu sagen, ich gehöre nicht dazu. Ja, auch wenn man natürlich schon durchaus mal runterrutschen kann halt dann auch.
Also vor allen Dingen finanziell dann, wahrscheinlich nicht so sehr
Vor allem finanziell. Aber wichtig ist ja nochmal, dass wir die Milieus ja nicht nur sozusagen aus ihrer finanziellen Disposition her bestimmen, sondern nur aus ihren Werten heraus. Deswegen sehen wir dann nicht von vornherein, dass dein Milieu kleiner wird, weil die ökonomischen Grundlagen schlechter werden zum Beispiel. Sondern wir merken es dann, wenn sich die Mentalitäten verändern dann auch. Wenn dann eine resignative Haltung dazukommt, das, was wir in der modernen Unterschicht eigentlich sehr, sehr deutlich sehen, dann führt das eher dazu, dass sozusagen halt sich bestimmte Milieus vergrößern und die Mitte schrumpft. Wir sehen natürlich schon, das hat die DIW auch gezeigt, dass die Einkommensverteilung oben wird mehr verdient, ganz unten noch weniger, dass die Schere auseinandergeht. Das können wir im Grunde in den Zahlen auch durchaus nachvollziehen.
Das können Sie nachvollziehen. Aber ich denke, es gibt ja einen Zusammenhang. Also in dem Augenblick, wo die Einkommen nach unten gehen, also wo auch die Mitte letztlich abrutschgefährdet ist, sage ich mal, und das heißt ja zunächst mal auch finanziell abrutschgefährdet, verändern sich tatsächlich auch deren Haltungen, deren, Sie sprachen eben von Werten?
Das ist langfristig. Ich denke, so schnell wird man das nicht messen, denn wir bauen oder die Milieus, die wir ja beschreiben, entwickelt haben, basieren auf Wertvorstellungen, die die Menschen haben, die langfristig sind. Die ändere ich nicht, wenn ich sage, in einer gewissen Krisensituation. Wenn diese Krisensituation aber jetzt länger anhält oder ganz massiv mein Leben beeinflusst, prägt, dann ist im höheren Alter mit 40, mit 50 auch ein Milieuwechsel noch möglich und denkbar. Normalerweise sagen wir, wenn ich so zwischen 20 bis Mitte, Ende 20 bin, in Abhängigkeit, ob ich jetzt nur eine Lehre gemacht habe oder studiere, sozusagen, wenn ich in dem Alter, wenn ich da mein Wertegerüst habe, so, das ist dann, es wird relativ stabil bleiben, dann über die nächsten Jahre hinweg, dann bleibe ich in der Gruppe eigentlich halt auch und werde dann in einem Milieu älter. So können sich auch Milieus ein Stück weit verändern, indem sie älter werden und dadurch natürlich einen etwas anderen Charakter bekommen. Sie behalten immer noch ihre prägnanten Aspekte, aber sie werden dann sozusagen durch die Lebenserfahrungen, die man natürlich halt macht, Alltagserfahrungen, in bestimmten Weisen etwas modifiziert.
Oben in der Wolke, wenn wir nochmal auf diese Sinusmilieus gucken, ja, da sind obere Mittelschicht und Oberschicht. Das nennen Sie ja auch Leitmilieus.
Ja.
Was ist ein Leitmilieu?
Leitmilieu, das ist ein Stück die Funktion, dass sich andere Gruppen unterhalb dieser Milieus oft stilistisch daran orientieren. Ja, also wenn man sieht, was tragen denn die konservativ Etablierten, modisch zum Beispiel, welche Marken fahren sie, mag das durchaus anziehend sein für andere, drunter sind genauso zu sein.
Ach, das könnten Sie jetzt sagen. Was tragen die konservativ Etablierten? Vielleicht lassen wir die Marken weg, aber vielleicht könnten Sie beschreiben, wie die aussehen.
Das kann ich mit so einer allgemeinen, was sehr Klassisches, was sehr Gepflegtes, ein bisschen casual, aber nicht im Grunde zu leger, sondern immer eine Form waren, gewisse Etikette waren dann auch. Das ist schon wichtig. Und dann auch Marken, die letzten Endes dann auch so eine Dezenz und Seriosität kommunizieren, rüberbringen. Es hat auch genauso was mit Wohnungseinrichtungen zu tun. Das wird kommuniziert über Zeitschriften, über Filme, Fernsehen, Serien, über welche Milieus Lebenswelten dargestellt. Und dann gibt es durchaus eben dann auch Gruppen, die sagen, ach, das sieht gut aus und ich versuche dann mit meinen Mitteln, die ich halt habe, was Ähnliches zu inszenieren.
Hat sich in diesen Leitmilieus, Sie sprachen eben schon eher die traditionellen bürgerlichen Milieus an, hat sich da eigentlich auch was geändert in den letzten 20, 30 Jahren? Also sind diese Gruppen gewandelt, sind da neue Gruppen zugekommen? Oder
das hat sich ein bisschen ausdifferenziert. Da hat es auch Veränderungen gegeben. Ich denke mal, das Milieu, wir hatten früher ein Milieu gehabt, der technokratisch-liberalen. Mhm. Das war eine sehr fortschrittliche Gruppe, die aber extremst technikfreundlich gewesen ist. So ein bisschen das frühere, so in den 80er Jahren, das FDP-Klientel. Mhm. Fortschritt über alles. So, wenn wir heute schauen, bei Liberal-Intellektuellen beispielsweise, die jetzt nicht fortschrittsüberkritisch sind, aber doch distanzierter sind dazu, hat es da schon eine andere Haltung gegeben zu dem Thema. Da gibt es schon andere Nuancen, andere Entwicklungen, auch so ein Gedankengut, was aus dem alternativen Milieu gekommen ist, mit Partizipation, Emanzipation. Auch das ist sozusagen in der modernen progressiven Oberschicht durchaus angekommen, in den Liberal-Intellektuellen.
Ist das so ein bisschen so, als hätten die 68er ihren Platz in diesen Leitmilieus gefunden?
Auf jeden Fall.
Also liberal-intellektuelles Milieu Fall. Relativ weit oben. 68er waren ja auch großenteils Studenten, also
richtig.
Das heißt, sind heute Akademiker oder auch schon Rentner mittlerweile.
Ja.
Also sind wahrscheinlich in der Gesellschaft relativ hoch zu verorten.
Absolut.
Und die sind jetzt da reingekommen in diese Leitmilieus.
Ganz genau.
Leadership sozusagen.
Leadership, genau. Aber eine etwas andere Art von Leadership. Ich nehme gern so als Analogie dazu die Grünen.
Yeah.
Da haben wir ja die Fundamentalisten und wir haben die Realos. Und die Realos sind natürlich auch dann in Machtpositionen gekommen. Aber sozusagen ist das eine andere Form der Ziele und der Aspekte, die sie dann auch vertreten in ihren Positionen halt dann auch. Ein Stück eben moderner, ein Stück mit anderen Themensetzungen halt dann auch.
Jetzt gibt es da ja auch noch so Milieus ganz oben, das Milieu der Performer und das expeditive Milieu. Macht zusammen 7+6, also 13% aus. Ich denke, die wenigsten Leute können sich so richtig vorstellen, was das jetzt ist, das
Milieu der Performer ist eine Gruppe, die ausgesprochen leistungsorientiert ist, die sehr multimediaaffin ist, sehr markenbewusst, sehr trendorientiert.
Jünger?
Ja, sagen wir mal so ab 30, 35 aufwärts. Ja, in sehr gehobene Positionen, Management, von ihrer ökonomischen Denke ein bisschen stärker so dem neoliberalen Gedankengut verpflichtet, wo sie dann den Leistungsaspekt doch immer sehr, sehr stark auf sich beziehen und dann auch die Belohnung ihrer Leistung gerne für sich haben möchten. Wenn Sie Leistungen mal wegen bei den Konservativen sehen, hat das immer eher eine Verantwortungsbasis nochmal. Leistung ist gut, aber ich trage auch eine Verantwortung für andere. Also diese Verantwortungsübernahme für andere, für Gesellschaft, für Gruppen, wie auch immer, die ist dann bei den modernen Performern, Milieu der Performer, etwas schwächer ausgeprägt.
Und das Expeditive.
Ja, da gibt es auch andere Schlagworte nochmal so in der Diskussion immer wieder gebraucht werden, so wie Creative Class. Es ist ein sehr junges Milieu, was immer versucht, zum einen kreativ zu sein, experimentalistisch zu sein, aber dieses verbindet auch mit so einer gewissen Strategie, Ziele zu erreichen, sich zusammenzuschließen mit neuen Arbeitsformen, um dann Projekte zu machen, aber eben nicht nur im Sinne der Selbstfindung oder Selbstverwirklichung, sondern erfolgreich zu sein. Mhm. Die verbinden dieses und ich denke mal, das ist auch dann die Gruppe, die von Geburt an schon letzten Endes vernetzt ist und im Online zu Hause ist und eigentlich die Möglichkeiten, die das Internet heutzutage bietet, auch in Gänze nutzen kann und weiter voranbringt.
Jetzt gibt's ja auch, Herr Plöger, am unteren Rand neue Phänomene. Früher gab's da ja eigentlich vor allen Dingen den Arbeiter oder den Proletarier, also klassenbewusst durchaus auch bildungsorientiert, Arbeiterbildungsverein, Arbeitertheater und so weiter, so richtig mit Stolz Arbeiter zu sein. Gibt's das Milieu noch?
Das hatten wir mal gehabt, es hieß das traditionelle Arbeitermilieu. Ja. Das hat sich eigentlich im Wesentlichen aufgelöst. Es mag noch mal hier und da gewisse Reste geben, aber das spielt eigentlich keine Rolle mehr.
Gibt es keine Arbeiter mehr, oder wie?
Es gibt schon noch Arbeiter, aber nicht mehr das entsprechende Klassenbewusstsein dazu, was sozusagen sie genau beschrieben haben, was ja eigentlich auch dieses Milieu ausgemacht hat. Auch mit den Wohnformen, die ganzen Arbeitersiedlungen in Gelsenkirchen, in Essen, im Ruhrgebiet, ob das zum Teil auch in Mannheim, in der Schwerindustrie, in der Kohle-, Stahlindustrie. Die Industrie hat sich verändert, damit auch die Arbeitsplätze verändert, damit auch der Mensch sich verändert. Und das Milieu hat sich schon aufgelöst. Das hat sich aufgelöst. Die Arbeiter, die wir heute haben, die Arbeitnehmer, Angestellte halt dann auch, haben nicht mehr dieses Bewusstsein, dieses Klassenbewusstsein der Zusammengehörigkeit, sondern, Stichwort Individualisierung, viele versuchen sich selber im Grunde halt weiter zu entwickeln, was dann wiederum ein großes Problem der Gewerkschaften gewesen ist, weil das natürlich wieder keine Basis hat, wenn viele meinen, ich nehme mein Schicksal selbst in meine Hände.
Aber was ist an die Stelle getreten? Also wenn wir jetzt sozusagen unten bleiben und nicht gucken, wie haben die sich auch weiterentwickelt, nach oben individualisiert.
Also was wir nicht haben, ist nochmal so dieser Stolz einer Klasse. So, ich bin Arbeiter und ich bin sozusagen Fahne hoch und sondern das ist ein bisschen abgelöst worden. Ja, das ist einfach traditionsloser. Da geht es eher um das, ich muss überleben, ich muss überhaupt einen Job haben.
Also
ich
prekär. Muss das, das wäre prekär, ja. Okay, genau, die Gruppe gibt es natürlich. Prekäres Milieu haben Sie hier mit 9%.
Ja.
Sie haben aber da unten auch noch einen hedonistischen.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Man muss es abgrenzen von dem Hedonismus-Trend, sozusagen, was erleben
jeder
möchten. Das kann natürlich,
ja,
jeder hat natürlich ein Stück weit des Genießens, was erleben wollen. Und das in unterschiedlichen Konstellationen, Varianten. Insofern hat der Performer, auch der liberale Intellektuelle, was Hedonistisches. Er pflegt den Hedonismus eben anders als andere Milieus. Das hedonistische Milieu als solche ist natürlich ein Milieu, in dem wir unglaublich viele Subkulturen auch haben. Sehr viel, es ist ein sehr junges Milieu halt dann auch, etwas älter als die Expeditiven, würde ich sagen. Aber da tummeln sich verschiedene Subkulturen, die eins gemeinsam haben, ich sag's mal ein bisschen lapidar, etwas Schwierigkeiten in der Leistungsgesellschaft zu partizipieren. Ja, einfach sagen, ich mache einen 9-to-5-Job, ich streng mich an, sondern da geht es eher darum, will nicht, ich will Spaß haben, ich will es erleben. An die Zukunft denken, nein, kein Bock drauf, wer weiß, ob ich in 5 Jahren noch lebe, ich will das Leben jetzt genießen. Also immer so auf den Moment, auf den Augenblick fokussiert und dadurch mit einer gewissen Distanz zu den Spießern, die jeden Tag zur Arbeit gehen, was machen müssen halt dann auch und sich davon durchaus bewusst abgrenzen. Dadurch rutschen natürlich einige in die Unterschicht hinein. Oftmals, das sehen wir in Forschung, merkt man das halt auch, wenn man Kinder bekommt, junge Familien, die wir dort haben, dass dann gesagt wird, ach, hätte ich doch mal. Ach, hätte ich doch meine Ausbildung abgeschlossen, ach, hätte ich doch vielleicht doch mal studiert oder dies oder jenes gemacht und müssen dann auch versuchen, klarzukommen und zu überleben halt dann auch. Und da merken wir, dass da interessanterweise die Frauen eigentlich die lebenstüchtigeren sind, die dann oft in Studien, die wir durchführen, dann sagen, ja, ich habe eigentlich 2 Kinder oder 3 Kinder, nämlich meine 1, 2 Kinder, die ich großgezogen habe und meinen Mann, den ich sozusagen dann auch noch organisieren muss, dass wir da sozusagen so den Erfordernissen des Alltags gerecht werden.
Das traditionelle Milieu haben Sie auch noch, das gehört zu der konservativen Seite,
ja,
also wir rutschen jetzt wieder nach links,
links
unten
nach
sozusagen.
Links, genau.
Das traditionelle Milieu ist immer noch eine recht große Gruppe, 15% ist wahrscheinlich mehr, sind so ältere Leute, stelle ich mir immer vor, mit Gelsenkirchener Barock oder was
genau,
ist das?
Genau, das ist so 60+. Wenn Sie sich vorstellen, vor ungefähr zu 30 Jahren, als wir angefangen haben, Milieuforschung zu betreiben, hatte dieses Milieu war mehr als doppelt so groß wie jetzt. Das war ungefähr 30%. Ja. Also es war noch aufgegliedert in den im kleinbürgerlichen Milieu und in den traditionellen Arbeitermilieu. Mhm. Das waren deutlich über 30%. So, und dann haben wir einfach feststellen können, dass das Milieu geschrumpft ist. Einfach mal, es stirbt aus. Und wenn wir Prognosen anstellen, sagen wir halt auch, dass das Milieu letzten Endes auch die nächsten Jahre deutlich schrumpfen wird. Das wird eigentlich an Bedeutung in der Gesellschaft verlieren und dadurch verlieren auch die Werte Disziplin, Sparsamkeit, Pflichterfüllung, die klassischen Sekundärtugenden, die sozusagen mit Deutschland verbunden werden, verlieren eigentlich in der Gesellschaft an Bedeutung.
Jetzt haben wir über das Gesellschaftliche geredet. Jetzt haben wir sozusagen quasi wieder Herrn Plöger als Gesellschaftsforscher gehört. Aber wenn wir jetzt wieder auf den Marktforscher kommen, mit welcher von diesen Gruppen kann man eigentlich die besten Geschäfte machen?
Ach, da gibt es nicht, dass die Gruppe halt, das hängt eigentlich immer von dem Produkt ab. Wo bin ich unterwegs? Wenn ich im Modemarkt unterwegs bin, bin ich natürlich als eins in den gehobenen Milieus, oder in den jungen Segmenten unterwegs, wo einfach mal Kaufaktivität ist, wo auch sehr viel Freude daran ist. Bin ich im IT-Markt unterwegs, habe ich wieder andere Gruppen. Bin ich bei Lebensmitteln zum Beispiel halt auch, dann spielen die traditionellen Gruppen wieder eine große Bedeutung. Spannend ist natürlich halt, wie verändern sich bestimmte Strukturen. Also wir können sehr deutlich in den Milieus sehen, auch nachzeichnen können, das große Problem der lokalen Tageszeitungen. Ja. Die sind einfach dort sehr stark in den Gruppen, die schrumpfen. Ja. Und sie sind in den jungen Milieus, in den modernen Milieus immer schwächer. So dass wir genau sagen können, Freunde, wenn ihr jetzt da nicht versucht, neue Angebote zu entwickeln, ich weiß es leicht gesagt, verliert ihr Schritt für Schritt, was de facto ja auch der Fall ist, einfach eure Leserschaft.
So, da haben wir ja jetzt schon mal viel abgedeckt, Herr Plöger. Und jetzt hören wir noch mal Musik. Peter Fox, Schwarz zu Blau. Das ist ein Rap über Berlin, die vielleicht die dunklen, die schäbigen, aber vielleicht auch affizierenden Seiten von Berlin. Genau. Oder wie würden Sie die Musik beschreiben?
Ja, ganz genau, ganz genau. Ich denke, das stimmt, was der singt, stimmt heutzutage auf jeden Fall, stimmt auch vor 30 Jahren. Also wenn es vor 30 Jahren Hip-Hop gegeben hätte, hätte es im Grunde ähnlich genauso funktioniert. Insofern ist ein Stück weit für mich das Stück so ein bisschen zurückblicken, als ich jung gewesen bin, gerne in West-Berlin damals noch vor dem Mauerfall. Aber ansonsten ist das letzten Endes das, was die Szene auch so ein bisschen die Subkulturik in Berlin ausmacht. Und das bringt einfach mal unglaublich gut auf den Punkt.
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauch.
Doppelkopf 4, liebe Hörerinnen und Hörer, und heute geht es um die unterschiedlichen Milieus, die unterschiedlichen Lebensstile, die Deutschland aktuell prägen. Bei mir am Tisch sitzt Wolfgang Plöger vom Sinus-Institut in Heidelberg, der diese Milieus mit erforscht hat. Wenn wir jetzt mal, Herr Plöger, versuchen zusammenzufassen, wie sich die Gesellschaft, sagen wir, in den letzten 20, 30 Jahren verändert hat und welche Richtung sie wohl nehmen wird, möglicherweise auch, kann man dazu etwas sagen?
Wir können natürlich Aussagen darüber machen, wenn wir eine Prognose machen, wie die Größenverhältnisse der Milieus sich die nächsten 10, 15 Jahren verändern werden. Das können wir mit Sicherheit machen. Der Blick zurück hat natürlich gezeigt, dass es so viele Ereignisse, politische, ökonomische gibt, die Einfluss haben auf eine Gesellschaft, eine Diskussion, dass das natürlich immer eine Kaffeesatzleserei ist. Und man eigentlich viel mehr natürlich immer so das Ohr auf der Schiene haben sollte und zu schauen, was passiert bei den Menschen, was sind ihre Themen, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Bedürfnisse, ihre Hoffnungen. Und dann letzten Endes dieses im Grunde immer wieder präsent haben. Und dann zu schauen, wenn dann Dinge passieren, Fukushima zum Beispiel, löst das wiederum halt aus? Und was, weil das transportiert natürlich wieder eine ganze Menge einfach bei den Menschen, verändert dann auch einiges.
Großes Thema, sagten Sie gerade, ist zurzeit nach Fukushima Ökologie, Umweltbewusstsein, Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Ja. Sie beschreiben ja in Ihren Sinusmilieus auch durchaus eine Gruppe, die heißt das sozial-ökologische Milieu mit 7% der Bevölkerung. Also ist die ja eigentlich relativ klein, würde ich sagen. Was ist mit den anderen? Also wächst eigentlich jetzt doch die Gruppe, die Umweltschutz wichtig findet?
Auf jeden Fall. Die ist auch nicht nur in dem Milieu vertreten. Das ist eher auch das Milieu, was in dem Bereich ein Stück Avantgarde ist. Ein Stück sozusagen, das im Zentrum ihrer Wertorientierung hat. Aber im liberal-intellektuellen Milieu bei den jungen adaptiv-pragmatischen haben Umweltgesichtspunkte spielen auch eine Rolle. Selbst bei den traditionellen. Die können natürlich dann beispielsweise die Erfordernisse des Recyclings sehr gut in ihre vollkommen disziplinierte Hausarbeit integrieren. In ihre Sauberkeit, man trennt den Müll, man ist ordentlich, man kauft eh gerne beim Bauern oder die Produkte sozusagen aus der Region halt auch ein. Da verbindet sich das. Die Milieus haben ja auch durchaus unterschiedliche Zugänge zum Thema Umwelt. Und sind nicht immer sozusagen im Sinne des, bei den Sozialökologen, das etwas, sage ich mal, weltverbesserische.
Ja? Fundamentalisten sozusagen.
Bisschen, ja. Sondern auch durchaus was, etwas von Argumentation, dass man sagt, ja, eigentlich ist das, was ich mal wegen jetzt naturbelassen bekomme oder aus der Region, schmeckt besser, ist besser, tut gut, bringt der Region etwas, auch ökonomisch, dass man da auch andere Zugänge einfach mal zu der Thematik hat.
Ja, jetzt sind natürlich diese sozial-ökologischen möglicherweise auf der einen Seite wirklich ein bisschen fundamentalistisch, auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch die konsequentesten. Also Anfang 2011 erschien ja Ihre Studie fürs Bundesumweltamt und Umweltministerium. Da haben Sie das Umweltbewusstsein und Umweltverhalten der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahre analysiert. Und dabei zeigte sich, das war jetzt noch vor Fukushima, aber so viel wird sich auch jetzt nicht geändert haben darin, dass das Umweltbewusstsein und das konkrete Verhalten der Menschen oft in einer widersprüchlichen Beziehung stehen.
Ja, mein Konsumverhalten ist ja nicht nur ausschließlich davon geprägt, welche Einstellung ich zum Thema Umweltökologie habe, sondern ist natürlich immer auch geprägt von dem, was ich im Portemonnaie habe. Und noch ist es so, dass viele Produkte, die bestimmten Standards genügen, ökologisch etwas teurer sind. Und wir hatten ja vor dem Thema der Energiewende, Fukushima, andere Themen. Wirtschaftskrise, Unsicherheit, dann die ganzen Geiz ist geil, Trends, diese Mentalitäten, Sparsamkeit. Dass dann manche Gruppen sich dann auch entscheiden, sagen, na, ich kann mir nur das Günstige letztendlich leisten, was eben nicht unbedingt jetzt den ökologischen Standards gerecht wird. Das ist immer ein Abwägen halt dann auch, sozusagen, dass entsprechende Produkte und das Konsumverhalten in die Richtung halt auch reingeht.
Ja, aber ich habe das Gefühl, das Problem ist vielleicht sogar noch ein bisschen größer, denn Sie sprachen eben über den Geldbeutel. Okay, mein Geldbeutel ermöglicht es mir vielleicht jetzt Biomilch zu kaufen oder Bioprodukte überhaupt zu kaufen. Mein Geldbeutel ermöglicht mir aber möglicherweise auch zum Beispiel eine Fernreise zu machen. Ja, oder ein dickes Auto zu fahren oder in einer großen Wohnung zu wohnen, was natürlich auch letztlich irgendwie viel Energie verbraucht. Also da, finde ich, hat man ja wieder das Gefühl, also was die wohlhabenderen Milieus betrifft, die möglicherweise auch dieses Umweltbewusstsein haben, handeln sie aber vielleicht auch nicht danach, vielleicht einfach, weil sie zu viel Geld haben.
Aber ich denke mal, jeder hat natürlich auch seine persönlichen Brüche halt dann auch. Und ich kenne ja kaum jemanden oder ganz wenige letzten Endes, die dann sagen, so extremst konsequent, ohne irgendjemand nachzulassen, sozusagen nur rein ökologisch, sondern es gibt immer die Kompromisse, die gemacht werden, oder man fokussiert sozusagen sein umweltbezogenes Agieren auf bestimmte Bereiche. Ja, das kennen ja alle sozusagen. Nach dem Griechenland und nach dem Italienurlaub hob man eben besonderes Olivenöl in dem Bereich.
Gut, oder, das hilft der Umwelt, aber glaube ich nicht besonders.
Nicht großartig weiter. Es muss natürlich auch Angebote geben dafür, wenn es sozusagen jetzt um den großen Kontext geht. Ja, und die entwickeln sich natürlich ein Stück weit halt aufgrund von solchen Ereignissen, die wir gehabt haben. Nochmal eben Fukushima, ja, und entsprechenden Produkten und Angeboten, die da sind. Das heißt, die Menschen wollen nicht nur sozusagen Verzicht üben und in Form der Askese, sondern solche Produkte müssen sich im Grunde auch dem Wettbewerb stellen, den anderen Produkten, und müssen da auch auf der ganz klassischen Produktleistung auch überzeugen.
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal auf dieses liberal-intellektuelle Milieu gucken, also relativ weit oben, sagen wir mal Post-68er, so im weitesten Sinne. Ich glaube, in dem Zusammenhang fällt bei Ihnen auch das Attribut der Postmaterialisten. Das hört sich ja irgendwie schön an. Postmateriell hört sich so an, als würde ich mich in irgendeiner Weise auch der Konsumgesellschaft entziehen. Also Konsum ist nicht so wichtig, was ja ökologisch dann wieder auch sehr positiv wäre, marktwirtschaftlich vielleicht nicht so positiv. Aber stimmt das denn überhaupt? Also ich stoße mich immer ein bisschen an diesen Begriff Postmaterialisten, weil ich eigentlich das Gefühl habe, die haben doch schon alles, die können gut postmateriell sein, weil sie im Grunde genommen doch schon ziemlich viel angesammelt haben.
Ja, so ist es natürlich halt. Sie können natürlich schon auf bestimmte Dinge verzichten, weil sie viel haben, oder dann auch natürlich dann den Besitz von Dingen relativieren. Also wenn ein Trend, der eigentlich ganz spannend ist, weg vom Besitz hin zum Mieten oder zum zeitbezogenen Nutzen, Carsharing und so weiter. Gerade solche Angebote werden jetzt gerne genutzt von den Postmaterialien, gerade urban. Die sagen schon, ich brauche eigentlich kein großes Auto in Berlin. Mir reicht doch, wenn ich die Einkäufe, die ich mache, dann miete ich mir ein Auto. Solche Angebote werden in dem Milieu durchaus genommen. Aber sie haben es über eine gewisse Zeit lang durchaus genutzt und genießen können, ein adäquates Auto zu haben.
Sie setzen ja die Milieus immer auch mit den Parteien in Verbindung. Also die Grünen sind schon stärker geworden. Mhm. Meinen Sie, die Grünen werden noch weiter stärker werden? Also wird Deutschland grüner?
Die Chancen sind für die Partei zumindest gegeben, weil sie besetzen ja nicht nur das Umweltthema im Grunde sehr spitz, sondern stellen zumindest mal auch grundsätzlich die Frage des Wirtschaftens, auch der Ökonomie. Und ich denke, wenn sie in dem Bereich dann auch noch mal Profil gewinnen und klare Positionen haben, die sie durchaus unterscheidbar machen von anderen Parteien, ist letzten Endes der Erfolg der Grünen noch nicht beendet und kann durchaus weitergehen. Das Potenzial dafür ist durchaus da. Da wird es natürlich die Zukunft zeigen, ob sie dann auch letzten Endes vom Agieren in der Lage sind, dieses Potenzial wirklich aufzunehmen und für sich zu bündeln.
Herr Plöger, wir sind jetzt fast am Ende dieses Doppelkopfgesprächs hier auf HR2 Kultur. Zuletzt noch mal zu Ihnen zurück. Prägt Ihre Arbeit eigentlich so Ihren Blick auf die Menschen? Also ich finde das ja irgendwie hochinteressant. Ich glaube ja, in gewisser Hinsicht versucht ja jeder, wenn er jetzt hört, da gibt es ja diese Milieus, wo bin ich denn jetzt
das
eigentlich?
Ist,
ich glaube,
das
dass
Spannende.
Die meisten Leute das irgendwie gut finden.
Das Spannende an der Arbeit ist ja durchaus, dass wir dann ein Unternehmen einfach mal die Alltagsrealität widerspiegeln und zeigen, die Gruppen, wie sie leben, wie sie wohnen, wie sie eingerichtet sind. Das Erste, was immer passiert, dass natürlich die Leute sich selber fragen, wo komme ich eigentlich her?
Ja,
wer bin ich überhaupt? Was will man ganz spannend finden, weil es ist natürlich wichtig, sich selber in Bezug setzen zu seinen Kunden und dann zu sehen, ach guck, ich bin ja ganz anders, ich komme aus einem ganz anderen Milieu als meine ganzen Kunden halt dann auch, was ja oftmals dann auch die großen Probleme bereitet, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Menschen anders ticken als sie selber.
Ja. Ja gut, jetzt reden Sie ja eigentlich wieder eher über den kommerziellen Aspekt,
so,
aber ich denke auch
das,
darüber hinaus ist das ja ganz
ist
interessant.
Nur, nein, also, man, natürlich läuft man mit so einem Schubladendenken
durch. Wollte ich gerade sagen, rastern die Menschen immer so ein bisschen, der gehört da rein, der konsumiert
ja,
das,
ja, aber
das
ist so, das ist ein bisschen hobbymäßig oder man denkt, ach ja, guck, passt da rein, dann ist auch wiederum gut halt dann auch. Nicht, dass ich sozusagen auch noch anfange, mein Verhalten zu verändern, sagen, jetzt muss ich so sein, weil vielleicht aus dem Milieu und so weiter. Aber man hat schon natürlich ein Stück weit Blick zu den Unterschieden und sieht das, aber letzten Endes bewertet man das überhaupt nicht.
Gut, Plöger, dann machen wir zum Schluss nochmal Musik. Ich glaube, das ist jetzt die ruhigste Musik,
ja, genau,
die wir hier hören. Ein bisschen kontemplativ, grüne Musik könnten wir jetzt auch sagen. Nämlich von
Sakamoto,
Acceptance and Credits. Das ist die Filmmusik aus Little Buddha. Schön, dass Sie im Studio waren, Herr Plöger. Hat Spaß gemacht. Jetzt werde ich auch demnächst meine Umgebung wieder noch ein bisschen besser rastern können, was ihre Herkunft, ihre Werte und ihre Parteifavoriten betrifft. Und ich bedanke mich bei den Hörern, dass sie zugehört haben. Tschüss, am Mikrofon sagt Ingeborg Breuer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.